Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, und jetzt bitten wir dich, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du uns dieses dein Wort lebendig machst. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der nicht stumm geblieben ist, sondern gerne unter uns ist und uns dient. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott schaffe mir Recht. Das haben wir vorhin gebetet und mit diesem Aufschrei beginnt der Wochenpsalm für diese Passionswoche. Und von hierher kommt auch der Name des heutigen Sonntags. Er heißt nämlich Judika, schaffe mir Recht. Ein Schrei, den ein unbekannter Beter an Gott richtet, zusammen mit der Gemeinde. Und ich finde es so tröstlich, dass sich Jesus Christus diesen Schrei zu Herzen genommen hat. Dass Gott in Jesus uns eine Antwort gibt auf dieses verzweifelte Rufen, das zu allen Zeiten durch die Welt gehallt hat. Und das auch in unseren Tagen laut wird und da ist, bei dem vielen Dunklen und Furchtbaren, das wir vor Augen haben. Gott, wo bist du? Schaffe mir Recht, nimm dich unserer an. Und nun haben wir heute einen Predigttext, der diesen Weg beschreibt und uns vor Augen stellt, den Gott gegangen ist, weil er genau das nicht dulden wollte, all das Unrecht, das Leid, die Schuld, das Unversöhnliche und Zerrissene in dieser Welt. Er wollte in seinem Sohn das Heil wiederherstellen. Und diese Wochen, durch die wir jetzt hindurchgehen, die Wochen der Passion, sie zeichnen uns das vor Augen. Wir haben heute einen kleinen und kurzen Predigttext. Aus dem Hebräerbrief, ihr dürft sitzen bleiben, wir wollen ihn aber noch einmal ganz deutlich hören. Und da heißt es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dramatische Szenen haben sich abgespielt draußen vor den Toren der Stadt Jerusalem. Wir werden es in nicht allzu ferner Zeit im Gottesdienst bedenken, wenn wir Karfreitag halten. Jesus wurde zusammen mit zwei Verbrechern gekreuzigt. Auf dem Hügel Golgatha, auf dem Galgenberg, wie er auch hieß, da kommt das Drama, das größte Drama der Menschheitsgeschichte zu seinem Höhepunkt. Es ist ein Ereignis, das nicht schön war, das niemand auch so wollte und sehen wollte. Und doch haben sie Jesus damals hinausgezerrt vor die Stadttore. Und das, was dort geschehen ist, betrifft zutiefst unser aller Leben. Es geschah uns zugute, für uns. Und ganz am Ende des Hebräerbriefes, der gerade diese Botschaft uns so deutlich vor Augen malt in seinem Ganzen, kommt der Briefschreiber, dessen Namen wir nicht kennen, noch einmal auf dieses wichtige Zentrum unseres Glaubens zurück. Und er möchte uns erinnern an das, was wir auf keinen Fall vergessen sollten. Und so betont er, was Jesus für uns Menschen getan hat und was das für unser Leben bedeutet. Und dabei steht die Versöhnung im Mittelpunkt. Die Versöhnung, nach der unsere ganze Welt schreit. Ganz zentral ist das im Hebräerbrief, dieses Versöhnungshandeln Gottes. dass durch Jesu Tod alles Zerbrochene wieder heil wird, dass durch sein Leiden und Sterben alle Schuld und alles Dunkle gesühnt wird, was dieses Unheil heraufgebracht hat. Ein für allemal ist dort geschehen, was nun für immer gilt, versöhnt, vergeben, geheilt. Man kann es auch ganz einfach sagen, am Kreuz macht Gott wieder gut, was in dieser Welt alles zerbrochen ist. Und das gilt für all die Dinge, die uns in diesen Tagen so auf der Seele liegen, die uns ängstigen, die uns manchmal schlecht schlafen lassen. Das gilt. Gott hat diese Welt versöhnt. Sein Wille ist nicht, dass sich Bekriegen, die Zerrissenheit, die Waffen, die Menschen hervorreißen, damit einer dem anderen Volk, ein Volk dem anderen Volk Schaden zufügt. Nein, Gott liegt nicht so sehr am Herzen als eine befriedete Welt. Allerdings nun nicht dieser äußere Friede, den wir herstellen können und wo es dann einigermaßen ruhig zugeht. Nein, dieser große Friede, dass die Menschen heimfinden zum Vater, dass die Menschen in diesen Frieden hineinfinden, zu dem Gott uns eigentlich in unserem Leben erschaffen hat, dass wir in Beziehung sind zu ihm, eins sind mit ihm. Und dieses Versöhnungsgeschehen, das gibt eigentlich die Spur vor, wie wir uns als Christenmenschen verhalten sollen. Das zeigt Gottes Willen über dieser Welt. Das Ziel. Ich lese noch einmal die wenigen Predigtverse in einer anderen Übersetzung. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, keinen Platz, wo wir für immer zu Hause sein könnten. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Gottes Friedensreich, sein Reich, das dort, wo Jesus ist, schon hier und heute mitten unter uns angebrochen ist und zu dem hin wir unterwegs sind. Denn ohne jeden Schatten, jeden Riss, jedes Störende wird uns dieses wunderbare Reich Gottes, dieses Friedensreich, dieses Geborgensein in seiner Nähe, wo wir dann auch Gott für immer Loblieder singen, weil wir keinen Grund mehr haben zur Klage, das wartet auf uns in der Ewigkeit. Deshalb musste Jesus diesen Weg gehen. Und ich kann schon verstehen, dass viele Menschen heute da wegschauen, dass auch in unserer Kirche nicht mehr so gerne die Botschaft von der Versöhnung, vom Heil und vom Kreuz gepredigt wird. Es gibt andere Botschaften, die man leichter aufnehmen kann, wo man sich selber nicht so stellen und hineinbegeben muss. Aber diese Botschaft, die ist der Schlüssel zum Frieden, zum Heil, zu einer geheilten Welt und dann auch zu Gottes neuem Himmel und zu seiner neuen Erde. Wie gesagt, außerhalb der Stadt wird Jesus hingerichtet, außerhalb Jerusalems. Und das hieß für ihn ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, gemieden, verflucht vom Großteil des Volkes, verstoßen von den ehrbaren Leuten, abgeschoben, fortgejagt, vertrieben aus dem Heiligtum, wo man sagte, da ist Gott, abgelehnt. Ausgewiesen, wie so viele Menschen heute. Und ich glaube, wir können es gar nicht erfassen, wenn wir diese erbarmungsvollen Bilder sehen von den Menschen auf der Flucht, von den Menschen, die die Kriege und der Terror heimatlos gemacht haben. Wir können es gar nicht begreifen, wenn wir es nur von außen wahrnehmen. Über all dieses Leid unserer Tage hat sich Christus am Kreuz erbarmt. Wisst ihr, mich tröstet das. Weil sonst könnte man es überhaupt nicht aushalten, wie es im Moment in unserer Welt zugeht. Und Jesus hat gerade dort an diesem Kreuz Frieden und Versöhnung geschaffen, wo keine Verhandlungen, keine Friedensgespräche und nichts hinführt, weil das alles Menschengemachtes ist. Diesen Frieden gibt es nur, diese Gemeinschaft mit Gott, weil Jesus alles gegeben hat. Und weil er sich dort an die Seite gestellt hat, der Verzweifelten, die keine Heimat haben, der Schutzlosen, deren Existenzen zerbrochen sind, derer, die schuldig geworden sind, die sich verstrickt haben in Gewaltherrschaft und Gewalttaten. Er stellt sich an die Seite aller, die zum Opfer geworden sind. Und Gott ist das eben keineswegs gleichgültig. Deswegen war es nötig, dieses Versöhnungsgeschehen am Kreuz. Deswegen halten wir es da auch so schwer aus, weil wir dort sehen, was menschliche Schuld vollbringt, dass sie eigentlich nur wieder gut gemacht und gesühnt werden kann durch Gott selber. Und Jesus, er wird Opfer am Kreuz. Aber es ist ein besonderes Opfer. Er erleidet viel, aber er sagt freiwillig Ja zu diesem Weg. Ja unter Ringen und Tränen. Und durch dieses Ja wird es möglich, dass hier etwas für uns geschieht. Dass hier sozusagen einer sein Leben in die Waagschale legt. Pro nobis, hieß es in der Reformation, für uns gibt er sich selbst hin. Und er geht hinaus vor das Tor. Das ist für mich auch Symbol, dass sie ihn dort aus der heiligen Stadt hinauszerren, denn das heißt, er ist bei den Allerverachtetsten, so wie es Jesaja in den Gottesknechtsliedern beschreibt. Ihnen stellt Jesus sich an die Seite. Und er macht sich mit aller Dunkelheit und allem Leid dieser Welt eins. Er stirbt für uns, damit alles gut wird zwischen Gott und uns. Und wer an ihn glaubt, der darf darauf vertrauen, dass seine persönliche Schuld vergeben ist und dass es für diese Welt Versöhnung gibt. Der Hebräerbrief führt hier sehr tiefe Gedanken aus. Und man kann sie eigentlich nur verstehen, wenn man so ein bisschen die jüdische Tradition, in der ja die Menschen lebten, an die hier geschrieben wurde, versteht. Einmal im Jahr feierten die Israeliten den sogenannten Versöhnungstag, auf Hebräisch Yom Kippur. Es war ein Tag, an dem das Volk, das ganze Volk, Gott um Vergebung bat. Und dabei hatten sie ein Ritual. Manche werden das wissen, da wurde ein Tier für die Schuld geopfert, ein Lamm. Und ein zweites Tier, der sogenannte Sündenbock, wurde dann mit dem Blut des Opfertieres besprengt. Und symbolisch wurde dieses Tier dann in die Wüste gejagt, sozusagen ins Niemandsland, denn die Schuld sollte weggetragen werden. Der Sündenbock wurde aus der Stadt hinausgejagt und das war das Zeichen. Jetzt ist die Schuld nicht mehr unter dem Volk. Jedes Jahr wurde das getan. Denn an Yom Kippur feiert man nicht das Kreuz, sondern man stellt die Versöhnung in den Mittelpunkt. Erst am Kreuz passiert dieses, dass es nicht mehr jedes Jahr sozusagen den Sündenbock braucht, dass es nicht mehr die Opfer braucht, sondern dass da einer alles gegeben hat. Ein für allemal. Wiederholung ist immer anstrengend. Wenn ich etwas immer und immer wieder tun muss, das fängt bei den kleinen Dingen an, dass ich jedes Jahr meinen Garten vom Unkraut befreien muss, sonst blüht er nicht schön. Und im nächsten Jahr ist wieder viel da, da geht es wieder los. Da würde ich mir manchmal auch so ein für alle Mal wünschen, dass das Unkraut ein für alle Mal ausgerottet ist. Aber das ist natürlich ein sehr banales Bild. Aber am Kreuz, da wird alles Unkraut oder ist alles Unkraut, alles Schuld, alles Unversöhnliche und da kann man die ganze Schlange von negativen Dingen dranhängen, ein für allemal ausgerottet. Schluss und aus. Deswegen war auch diese Gottverlassenheit, in die Jesus hineingestiegen ist auf Golgatha, so tief und so grauenvoll. Deshalb, als er starb, der Schrei aus der innersten Seele heraus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle Verlassenheit dieser Welt hat Jesus dort getragen. Und das ist das Wunder von Golgatha, dass Jesus dort es für immer gut macht, für immer alles Lebensfeindliche ausgerottet wird. Jesus stirbt dort, wo die Schuld ist, und er geht zu den Ausgegrenzten und Verachteten. Die waren nämlich draußen vor den Toren Jerusalems. Und Jesus stirbt nicht nur für die Verachteten, er stirbt auch, und das fällt mir immer wieder sehr schwer, für die Täter, für die, die anderen Unrecht zufügen. Was ist das Wichtigste am christlichen Glauben? Fragt man die Konfirmanden oder Leute auf der Straße, heißt sofort die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist nicht der Kern des christlichen Glaubens, sie gehört dazu. Aber der Kern des christlichen Glaubens ist die Feindesliebe, dass Jesus auch die liebt, die ihn zu Tode bringen. Dass Jesus mit seiner Liebe nicht Halt macht. Und da fällt es mir sehr schwer, wenn ich mir die augenblicklichen Tyrannen dieser Welt vorstelle. Ich nenne jetzt keine Namen, sie sind uns alle zu lebendig. Und wenn ich denke, den und den und den und die liebt Jesus genauso. Und ihr habt vielleicht gemerkt, manchmal im Gottesdienst segnen wir ganz bewusst diese Machthaber, die im Moment so viel Unheil über die Welt bringen, durch Kriege und Waffengewalt. Wir segnen sie, damit Gottes guter Geist zu ihnen kommt. Wir werden sie nicht ändern. Aber Jesus sagt, liebet eure Feinde. Unglaublich. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Das ist wohl das Schwerste. Und wenn man Berichte von Christen in der Verfolgung liest, dann berührt einen das manchmal ganz tief, dass sie genau dieses tun, die segnen, die sie zu Tode bringen, die sie quälen. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Nicht nur, dass wir einander ein bisschen lieb haben, nein, dass unsere Liebe nicht Halt macht und dass unser Versöhnungswille jedem gilt. Gott möchte, dass seine Liebe auch zu denen kommt, die das Leben anderer Menschen mit Füßen treten, entwürdigen und zerstören. Auch sie sollen wir segnen, auch für sie sollen wir beten. Wie aktuell ist das in den Botschaften und Nachrichten dieser Tage? Das Kreuz, es war damals kein schönes Symbol und es ist es heute nicht, weil Dunkelheit und Leid und Schuld nichts Schönes sind. Etwas ganz und gar Grausames. Und man kann sich's überhaupt nicht vorstellen, was Menschen oft einander zufügen. Aber dort beim Kreuz ist der Platz und Ort der Versöhnung. Dort ist der Ort, wo auch die Gemeinde Jesu ihren Platz hat. Mitten in der Welt der Sünde und des Unrechts. Und dort dürfen wir rufen und beten: Herr, schaffe uns Recht. Schaffe dieser Welt Recht. Erbarme dich dieser vielen Menschen, Frauen, Männer und Kinder, Junge und Alte, die in dieser Welt im Moment geschunden und gequält werden. Schaffe du Recht. Hier heißt es, wir sollen hinausgehen. Wir sollen uns Jesus nahen, an diesem Ort der Verlassenheit, mit ihm zusammen die Hände erheben. Wir müssen nicht tragen, was wir nicht tragen können. Aber Jesus sucht Beterinnen und Beter, die mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Er sucht Zeuginnen und Zeugen, die diese Botschaft von seiner Hoffnung hinausrufen in diese Welt, die trösten, die Mut machen, und das in jeder Hinsicht. Heute beginnt die Synode unserer Bayerischen Landeskirche. Da wird viel verhandelt über die Entwicklungen der Kirche. Und wir wissen, im Moment gibt es da vieles, was erschreckt. Die großen Kirchenaustritte, die große Resignation, die in vielen unserer Volks- und Landeskirchen da ist, bei evangelischen genauso wie katholischen, wo gejammert wird, wo Menschen die Hoffnung verlieren. Was heißt mit Jesus hinausgehen? an Jesus Seite stehen. Das heißt doch, auch hier beten und ringen. Herr, schaffe deiner Kirche, deinem Reich Raum in unserem Land, in dieser Welt. Und ein solches Gebet kostet etwas, weil es heißt, ich nehme mir auch die Traurigkeit über das, was zerbrochen ist, mit aufs Herz. Ich glaube, die Gemeinde Jesu ist wie keine andere in diesen Tagen gerufen, Bote und Botschafter der Versöhnung zu sein. Und der, der alle versöhnt hat, der möchte, dass wir uns an seine Seite stellen und dass wir mit ihm beten. Die Menschen und diese Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und damit ich so beten kann, muss ich mich nicht von dem, was ich in der Gesellschaft sehe, dem sogenannten Zeitgeist prägen lassen. Da ist viel Resignation und Dunkles. Auch vieles, wo Menschen sich über Menschen stellen. Nein, ich soll mich prägen lassen vom Geist Jesu Christi, vom Geist der Liebe, vom Geist der Versöhnung, vom Geist des Betens. Und dieser Geist der Liebe, der in Christus war, der Liebe, die alle Schuld auf sich genommen hat, dieser Geist gibt Hoffnung und Kraft in dieser Welt. Und so sollten wir Christen gerade in diesen Tagen Menschen der Versöhnung und der Hoffnung sein. Man sollte uns abspüren, ja, wir haben Hoffnung, weil wir um das Heil wissen, um die Vergebung, darum, dass Gott alles gut gemacht hat. Wir haben uns gestern unterhalten, das will mehr und stärker wieder gesagt werden von den Christen. Da waren wir zusammen mit ein paar Mitarbeitern von der geistlichen Gemeindeerneuerung. Wer sagt's denn? Jammern wir über unsere Kirche, über diese Welt? Oder bekennen und leben wir die Hoffnung? Und das heißt immer wieder auch, ich gehe zu einem anderen hin, mache Mut, tröste und helfe. Unser Platz ist bei Jesus und der war bei denen, die am meisten bedürftig waren. Und das waren immer die Opfer und die Täter. Liebe Gemeinde, und das ist etwas Wunderbares. Wir, die wir bei Jesus verankert sind, von Jesus getragen sind, in ihm Hoffnung und Erlösung haben, dürfen in dieser Welt stehen und anderen bekennen, wie gut es ist, was dieser Gott für uns getan hat. Und damit wir auch wirklich bei Jesus stehen können, werden wir am Ende dieses kleinen Abschnitts noch erinnert. Vergesst nicht, wo euer Platz ist. Euer Platz ist Gottes Reich. In dieser Welt habt ihr keine bleibende Stadt. Das, was hier und heute gilt, gilt für euch nicht für immer. Für euch gelten die Maßstäbe von Gottes neuer Welt. Und um diese Maßstäbe zu verstehen, um diesen Geist Jesu in uns aufzunehmen, was können wir da tun? Eigentlich immer wieder nur das Wort Gottes hören. Und am besten, wenn es möglichst viele von uns in purer Form tun. Die Verkündigung ist wichtig, aber ganz wichtig ist, dass wir uns dieses Wort Gottes, was wir alle haben, zu Herzen nehmen. Lest den kleinen Predigttext zu Hause vielleicht noch einmal. Lasst euch mit hineinnehmen. Da werden wir erinnert, wo unser Platz ist, bei Jesus, der uns versöhnt und erlöst hat. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir strecken uns aus nach Gottes Zukunft, die dort, wo Jesus ist, schon hier und heute angebrochen ist. Ich musste an ein Wort denken, was viele von uns kennen, wer immer es gesagt hat. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Die Herren dieser Welt kommen und gehen. In Klammern, wie mächtig sie sich auch aufspielen. Aber unser Herr kommt. Er hat das letzte Wort über diese Welt gesprochen. Ich wünsche euch, dass wir, wenn wir jetzt immer mehr Ostern und Karfreitag und Ostern entgegengehen, das neu in unsere Herzen aufnehmen. An diesem Kreuz ist alles getragen, ist alles vergeben, ist alles gesöhnt, versöhnt. Und unser Platz ist ganz nah bei Gott in dieser Zeit und auch einmal in Ewigkeit. Und sein Kreuz ist das Tor zum Leben, gerade weil es ein so dunkler Ort ist. Ich wünsche euch und wünsche uns allen, dass uns dies in diesen Tagen der Passionszeit und dann in der österlichen Zeit ganz neu aufgeht. Amen.